Willkommen zum zweiten Teil des Gesprächs mit Caroline Ketting. Im ersten Teil haben wir über Tipps im Vorstellungsgespräch und Lebenslauf gesprochen, die größten No-Gos beim Vorstellungsgespräch, Skills, die die Privatwirtschaft braucht und welche Fragen ihr im Vorstellungsgespräch ans Unternehmen stellen sollt. Im zweiten Teil starten wir mit welche Fragen gehören im Vorstellungsgespräch in die erste, zweite oder dritte Runde. Viel Spaß mit der Fortsetzung. Sagen wir mal, man hat zwei Vorstellungsgespräche, einfach so, erstes und zweites. Welche Fragen sollte man eher beim zweiten stellen und welche unbedingt schon beim ersten?
Fragen, die für mich nicht in der ersten Runde stattfinden sollen, aber vielleicht auch nicht im zweiten, sind Fragen in Bezug auf Gehalt, in Bezug auf die Stelle ist Vollzeit ausgeschrieben und ich möchte eigentlich nur in Teilzeit arbeiten. Fragen wie, wie flexibel darf ich sein, wie oft mal darf ich im Homeoffice sein, aber auch komische Frage als wie viele Urlaubstage bekomme ich eigentlich und habt ihr Möglichkeiten für ein Sabbatical? Weil das für mich als Recruiterin nur bedeutet, okay, Sabbatical ist 6 Monate raus, das ist nicht so, aber das glaube ich dann immer. Denke ich mir, oh Gott, muss ich wieder eine Vertretung suchen? Ich sehe da nur Schwierigkeiten. Also ich würde da in diese Fragen Leute raten, eigentlich zuerst mal das Verfahren abzuwarten und quasi die erwünschte Person zu sein. Ich sage immer, der Arbeitgeber soll sich zuerst mal in dich verlieben und dann kannst du mit deinen Schwierigkeiten kommen. Dann kann es aber auch sein, und das ist sehr persönlich, dass, ob man sagt, ja, es ist Vollzeit ausgeschrieben und eigentlich möchte ich Teilzeit arbeiten, aber Teilzeit und Teilzeit ist auch nicht das Gleiche, weißt du, 90% ist Teilzeit, aber 50 auch. Und vielleicht hängt es mit meiner privaten Situation zusammen und soll ich für mich selbst im Voraus entschieden haben, kann ich da noch mal ein bisschen verhandeln? Kann ich Vollzeit anfangen und irgendwie das ein bisschen verschieben? Kann ich da viel auch zu Hause oder auf dem Wochenende verlagern? Was ist meine Verhandlungsmöglichkeit? Und wenn man das zu früh im Verfahren erklärt und ich habe eine Auswahl zwischen zwei gute Kandidaten und die eine ist Vollzeit und die andere ist Teilzeit, ja, dann bin ich total einfach. Wir haben Vollzeit ausgeschrieben, gib mir die Vollzeit-Mitarbeiter. Und dann muss man selbst auch mal strategisch dran gehen und zu sagen, in welche Situation, ich würde sagen, immer vor dem Vertrag Unterschreibung, wann würde ich das erläutern, um meine Chance da nicht aufgrund nicht persönlicher Qualitäten zu zerstören vielleicht sogar. Also solche Fragen sind für mich weiter nach hinten, genauso Gehaltsfragen, das ist sehr branchenabhängig, da kann man sich über Internet versuchen, so ein bisschen zu vertiefen. Da ist Inside Information, wenn man mal Netzwerkpersonen kennt, die da arbeiten, das sind die besten Quellen, wenn die darüber reden wollen. Sonst ist es eine schwierige Sache und ich habe auch, und das ist natürlich auch aus Forschungsergebnissen zurückgekommen, Gehalt ist wichtig, das soll meiner Meinung nach auch das entsprechen, was wir geleistet haben, ein Master, eine Promotion, das soll irgendwie gut sein. Das entwickelt sich auch noch. Also wir sprechen dann über ein Anfangsgehalt, was sich weiterentwickelt. Aber da bin ich auch lieber, wenn ich so ein Gespür habe, oh, eigentlich hätte ich ein bisschen mehr bekommen, aber ich glaube nicht, dass mein Arbeitgeber dazu bereit ist, wenn ich das frage, gibt es da noch Verhandlungsraum, auch nochmal zu sagen, gibt es zum Beispiel auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten, kann ich da noch mich in eine bestimmte Philosophie weiterentwickeln, im Projektmanagement, kann ich Scrum Master werden oder kann ich noch ein MBA bei euch bekommen oder gibt es andere Sachen, wovon ich sage, ja, das geht nicht direkt auf dem Gehalt, aber das ist für meine persönliche Entwicklung so spannend, das ist ein Ausgleich, dass ich vielleicht mit ein bisschen weniger anfangen möchte, weil ich diese Arbeitgeber und die Zukunftsperspektive so schön finde. Also da sehe ich auch, und das würde ich auch ganz am Ende tun, wenn die sich eigentlich am liebsten schon für mich entschieden haben, weil ich dann die meiste Verhandlungsmöglichkeit habe.
Also ich stimme dir zu in vielen Punkten. Aber ich habe ja jetzt über die letzten Monate auch die andere Sicht erlebt. Ja. Und was halt manchmal so schwierig ist, ist, von den Kandidierenden wird volle Offenheit erwartet, aber die Unternehmen sind dann häufig nicht transparent. Also gerade bei den Lohnvorstellungen bin ich völlig bei dir, das gehört nicht ins erste oder zweite Gespräch. Aber es gibt ja durchaus, und das hatte ich auch, dass dann das Unternehmen halt eine Stelle so ausgeschrieben hat mit Anforderungen und eigentlich gar nicht das Budget hatte für die Anforderungen, die sie gerne an die Stelle hätten. Mhm. Und da war dann eigentlich im Vornherein klar, wenn man eigentlich den Lohn wüsste, den das Unternehmen zahlen will, das ist dann keine Stelle, die passt. Punkt. Und das finde ich dann halt manchmal schwierig, weil da auch die Vorstellungen auseinandergehen. Und ich finde, eigentlich gehört das ja auch zur transparenten Kommunikation dann auch seitens Unternehmen halt dazu. Und ich finde, da haben viele Unternehmen trotzdem noch Luft nach oben halt, weil das dann nicht so kommuniziert wird. Und das macht es dann auch schwierig auf Bewerberseite.
Da bin ich völlig dabei, weil wir sind komplett im Dunkeln unterwegs zu gucken. Ich sehe auch sehr häufiger, dass es ein Jobportal gibt, was man vorher ausfüllen muss, vorher man seine Bewerbung abschicken kann. Auch da gibt es habe ich auch schon gesehen, dass man da ausfüllen muss, was man an Gehalt haben möchte. Dann denkt man, okay, wenn ich mich zu billig verkaufe, das ist irgendwie dumm. Wenn ich zu teuer bin, werde ich vielleicht direkt schon aussortiert. Ich weiß gar nicht und im Endeffekt geht es mir gar nicht ums Geld. Ich finde das eine unmögliche Situation, um da wirklich eine richtige Einschätzung zu machen. Und ich glaube, dass viele Arbeitgeber das ändert sich jetzt so ein bisschen. Wir sehen, dass ein Arbeitsmarkt so ein bisschen mehr bewerberorientiert wird. Wir kämpfen um die richtig gute Bewerbungen und die gute Person, um die auch zu behalten, dass wir da ein bisschen mehr Offenheit geben. Aber das ist auch so Kultur. Wir reden hier in Nordeuropa, in deutschsprachigem Raum auch nicht gerne über Gehälter. Also was die anderen verdienen, wird auch sehr oft gar nicht klar gemacht. Wir sehen einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, was immer noch existiert. Wir sehen einen Unterschied in Verhandlungsgeschick, wer traut sich so weit zu gehen, dass er das Maximale rausgeholt hat und wie oft wird von der anderen Seite nicht gedacht werden, haha, die haben sich fürs erste Angebot entschieden, wo wir uns nicht trauen. Das ist eine totale Schwierigkeit, wo ich auch keine Lösung finde. Es ist einfacher, wenn man zum Beispiel eine entfristete Stelle hat und sagt, ich kann viel direkter verhandeln, weil ich immer noch meine Stelle habe und ich bin dann nicht ohne Arbeit oder so wirklich so wieder, muss wieder weiter auf der Suche. Also dieser Schritt ist ein schwieriger Schritt. Was ich gleichzeitig sehe, ist, dass sehr oft auch noch im wirtschaftlichen Bereich mit befristeter Stelle angefangen wird, so 1-2 Jahre. Das wäre für mich auch direkt eine Frage im Bewerbungsverfahren. Ist das 2 Jahre mit einem Grund oder ist das nur, damit Sie mich noch mal ein bisschen besser anschauen sollen? Aber gibt es Perspektive? Und dann sehen wir auch, wenn ich zum Beispiel Ihre Profile über LinkedIn verfolge, dass innerhalb von 1-1,5 Jahren schon die nächste interne Schritt kommt, manchmal auch mit einer Gehaltsentwicklung und die Entfristung. Und dann denke ich mir, ja, es ist auch mal zuerst mal einen Fuß in die Tür bekommen. Und inwieweit ist da mein Gehalt mir so wichtig, dass ich darauf sagen würde, da machen wir es nicht oder ich würde deinen Vertrag nicht unterschreiben. Ist auch eine Sache von Angebot. Es gibt Bereiche, wo wir sehr viel Geld bieten, weil wir wissen, dass wenn wir diese Leute nicht bekommen und nicht behalten, sie quasi beim Nachbar oder beim Konkurrent für 100 Euro mehr schneller wieder arbeiten können. Also das hat auch damit etwas zu tun. Aber man fühlt sich total verloren an. Ich bin völlig bei dir und ich habe auch keine Lösung. Auch mit Tools im Internet, so Glassdoor, Kununu, LinkedIn, gibt irgendwann auch mal einen Indikator, aber das ist so grob, damit kann ich gar nichts anfangen. Das weiß ich gar nicht gut einzuschätzen. Also Inside Information, einer, der da schon arbeitet, also das Netzwerk mal ausnutzen, schauen, mit wem man sich in die letzten Jahre eigentlich auseinandergesetzt hat, als Kommiliton, als Studierende, als Mitarbeitende in der Forschungsgruppe und zu wissen, zum Beispiel über LinkedIn, wo die gelandet sind, das ist manchmal auch sehr hilfreich, um ein wirklich realistisches Gespür zu bekommen, was kann ich dann erwarten? Und ist es so, dass ich einfach mal so ein bisschen schlucken muss beim ersten Schritt und geht es ganz schnell hoch, dann habe ich da Vertrauen und weiß, es wird recht kommen.
Du hast jetzt das Netzwerk auch angesprochen. Würdest du auch sagen, dass man gerade so in dieser Vorbereitungszeit, wenn man sich orientiert, was ist die richtige Richtung, was ist die nächste Stelle nach dem Doktorat, dass man eben sein Netzwerk auch beispielsweise auf LinkedIn ja, anschauen soll und dann dort vielleicht auch zu Personen Kontakt sucht, die jetzt nicht im eigenen Netzwerk sind, aber vielleicht über Ecken und Kontakte und dort sich einfach auf so Coffee-Dates oder so trifft und einfach mal informell über den Arbeitgeber oder das Unternehmen spricht.
Ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, einerseits über die Stelle und wo die Personen vielleicht gerade arbeiten, aber auch, was nicht gesagt hat, wie ist mir dieser Übergang gefallen, war das schwierig oder nicht, habe ich da irgendwie Sache am Anfang total anders interpretiert oder würde ich das im Nachhinein anders machen? Ich sehe auch, dass vor allem Personen, die gerade so 1-2 Jahre arbeiten, eigentlich dafür sehr offen sind, sehr gerne auch, weil die wissen noch ganz genau, wie verloren sie sich gefühlt haben, gerne unterstützen wollen. Und nichtsdestotrotz machen wir es kaum. Schreiben wir kaum unsere Freunde und sagen, ey, hör mal zu, ich habe gesehen, Sie arbeiten da und da, finde ich total spannend. Haben Sie mal eine halbe Stunde Zeit, um zu erzählen, wie das so ist? Und das ist mit online auch wirklich mittlerweile 30 Minuten, nicht mehr als das. Und dann wird, wenn man sich traut, so eine Frage zu stellen, sehr oft gesagt, ja natürlich, weil wir fühlen uns total gesehen. Es ist total schön, eingeladen zu werden für meine Erfahrungen und dass ich endlich mal anderen helfen kann. Und doch machen wir das nicht. Wir verschieben das auch ganz gerne nach hinten. Und wenn ich die Frage umgekehrt stelle, zum Beispiel Nick, der hat gerade angefangen, wenn jemand dich erreichen würde und sagen würde, ey, kannst du mal berichten, wie das so war und wie du Bewerbungsverfahren erfahren hast, würde ich erwarten, dass du sagst, ja klar, dafür mache ich Zeit. Und doch tun wir es nicht. Es ist schade, dass man das hier oft erst im Nachhinein dann miteinander so austauscht und eigentlich die Kontakte, die wir haben, nicht nutzt. Ich sage immer, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die andere Person nicht reagiert und dann solltest du immer davon ausgehen, dass es nicht ist, weil ich nicht spannend bin, aber weil die andere Person dafür gerade keine Zeit hat. Und dann kannst du mehrere Mails schicken und kurze Nachrichten, das ist, glaube ich, das A und O, also nicht eine ganze Geschichte, weil keiner liest es, ganz kurz, ich habe gesehen, sie haben das und das gemacht, sie arbeiten da und da, ich bin sehr interessiert in ihrer Stelle oder in ihrem Unternehmen, hätten sie mal eine halbe Stunde, aber auch Jobbörse und Vernetzungssache, Alumni-Gruppe sind dafür sehr geeignet und nutzen wir eigentlich zu wenig aus, weil wir uns da nicht so souverän fühlen, nicht so schnell so etwas machen. Die es machen, sind manchmal im Nachhinein super positiv. Und es hilft auch, wenn man sagen kann, ich habe mich mit ihrem Mitarbeiter auseinandergesetzt, ich habe seine Begeisterung gespürt und deshalb bewerbe ich mich voller Enthusiasmus bei Ihnen. Das ist nochmal eine andere Nummer, als dass jemand sagt, ich habe Ihre Stelle gefunden und denke, dass es mein nächster Karriereschritt sein sollte. Also es ist auch ein Plus, wenn man das erwähnen kann.
Ja, sehr schön. Also ich kann vielleicht da noch so einen Tipp von meiner Seite geben. Also ich weiß nicht, ob es ein Tipp ist, aber ich schaue ganz gerne Lebensläufe an, ja, von anderen Personen. Und ich finde eigentlich so diese linearen Lebensläufe, ja, dann, also jetzt so vielleicht klassisch akademisch, zuerst studiert, dann Postdoc, Assistant Prof. Ich finde das eigentlich ganz langweilig und ich finde eigentlich eher so diese alternativen Lebensläufe mega spannend. Ah, der war auch noch dort und so. Wie siehst du das?
Ja, du hast es am Anfang gesagt, ich habe mal Chemie studiert und arbeite gerade im Personalentwicklungsbereich, in Recruitment. Und das ist nicht ein Standard-Lebensweg. Also wenn ich mich wirklich auf offene Ausschreibungen bewerbe, werde ich in der Regel nicht schnell eingeladen. Ich als Recruiterin schaue natürlich ganz anders auf den Lebenslauf, weil ich auch selbst so eine mehr diverse Lebenslauf, ich finde, wie du sagst, ich finde die Leute viel spannender. Und vor allem, wenn man da eine gute Geschichte dahinter steckt, was sie da gemacht haben. Für Unternehmen sind diese Personen manchmal viel schneller anpassbereit oder flexibel, wenn wir als Unternehmen mal bewegen wollen, die mit einem sehr, sehr gerade, linischen, strukturierten Lebenslauf können sich auch nicht so schnell auf eine ganz andere Richtung einladen. Also ich finde es für Unternehmen auch ein riesen Plus, wenn Leute auch gezeigt haben, dass sie breitere Interesse haben, sich einarbeiten in neuen Themen, auch mal etwas machen, was vielleicht nicht so erwartet wird, weil das zufälligerweise gepasst hat oder wo sie voller Leidenschaft sagen, sagen, ja, das ist total schön, aber irgendwann habe ich alles gesehen und jetzt möchte ich nochmal etwas ganz anderes anstoßen. Und vielleicht bin ich 40 oder 50, aber ich darf noch bis 67 arbeiten. Auch so Leute, hat noch eine ganze Karriere, eine ganze Welt vor mich. Obwohl die meisten in meiner Gesellschaft sagen, 50, oh Gott, wolltest du noch wechseln? Das geht doch gar nicht mehr. Dann denke ich mir, muss hier noch so viele Jahre, Leute, soll noch etwas Schönes kommen. Also ich bin völlig dabei. Ist aber für Recruiter weniger Standard und ist manchmal schwieriger zu interpretieren. Ich finde die Gespräche aber so viel spannender auch, die Bewerbungsgespräche, so viel schöner.
Dann würde ich gerne eigentlich noch so auf das zurückkommen, was ich vorhin angesprochen habe, also so dieses Bewerbungsgespräch oder wie dieses Bewerbungsverfahren abläuft, weil beispielsweise, wenn man ja ab der Uni kommt, also ist das jetzt Bachelor oder Master, ist es ja gang und gäbe, zumindest bei uns, dass es irgendwie so ein Trainee oder Graduate-Programm oder so gibt und dort gibt es halt meistens so Assessments, die dann einen Tag gehen, zwei Tage, je nachdem, was da alles angeboten wird. Wie sieht das jetzt so in der Realität aus? Also abgesehen von Studienabgängen, werden Assessments noch durchgeführt oder gibt es so zwei Interviews und das ist der Standard? Gibt es drei Interviews oder wie sieht das aus in der Regel?
Oh, das traue ich mir gar nicht so global und so pauschal zu sagen. Traineeships haben bei mich so ein Gefühl von, wird für wenig Geld, wird es sehr gute Qualitäten mal ein paar Jahre ausgenutzt und dann wieder irgendwie an die Pforte gestellt, um es mal ganz platt zu formulieren. Solche Traineeships sind nicht schön, bringen uns nicht so viel. Es gibt aber auch Unternehmen, die da sehr professionell mit umgehen und wirklich sagen, die zwei Jahre investieren und die Mitarbeitenden alle Abteilungen zeigen, aber auch sich super in diesem Jahrgang quasi vernetzen zu lassen, das lohnt sich so unglaublich, dass das unsere Philosophie ist und unsere Überzeugung. Und nach zwei Jahren können die Personen auch viel besser sagen, auch das ist meine Stärke, ich gehe in der Marketingrichtung und ich gehe Projektmanagement oder ich bin wirklich in eine Experte-Rolle und werde die Produkte nochmal weiterentwickeln oder Prozesse optimieren. Also da finde ich einen riesen Vorteil. Was da am Vorfeld gefragt wird, ist auch sehr abhängig von wie viele Anmeldungen wir haben. Und das ist auch so ein bisschen brancheabhängig. Assessments, davon bin ich persönlich nicht so ein Vorständer. Ich finde das eine Momentaufnahme. Ich finde es auch total schwierig, uns darauf vorzubereiten, vor allem, wenn wir das noch nie gemacht haben. Und es gibt Assessments von eine halbe Stunde mit einem Psychologin reden, bis zum einen ganzen Tag in Rolle spielen, zeigen, was du alles schon drauf hast mit Leuten, die das auch alle wollen. Und dann denke ich mir, ich bin doch nicht in ein Fernsehshow gelandet, wo ich das machen muss. Also es ist nicht so meine Herangehensweise und bei so einem Arbeitgeber würde ich auch nicht so gerne arbeiten. Es gibt aber auch sehr viele Unternehmen, die sagen, ach, ab einem bestimmten Niveau mit Führungsverantwortung wollen wir das gerne mal ein bisschen objektivieren und auch gucken, wo wir die Unterstützung bieten können. Und dann finde ich ein Assessment sinnvoll, wenn wir sagen, okay, Sie sind als Manager sehr geeignet, aber da und da können Sie sich noch weiterentwickeln und dass das von Anfang an mitgedacht wird. Also da denke ich mir, ja, ist sinnvoll. Ich habe so ein Gefühl, dass es weniger benutzt wird. Wir sind in verschiedene Richtungen schon froh, wenn wir zwei Handvoll gute Bewerbungen haben. Das ist sehr brancheabhängig. Und da will wir uns natürlich total nicht die Kandidaten verbrennen lassen oder auch mal ein Assessment durchlaufen lassen, was auch sehr kosten- und zeitintensiv ist für beide Rollen. Also ich habe so ein Gefühl, dass das weniger benutzt wird. Ich glaube, dass da in gut geführte Interviewgespräche einen guten Einblick gefunden werden kann, um zu sagen, ja, ich sehe, dass diese Kandidat A die Arbeit leisten kann, die wir haben hier und B auch zu unserer Organisation passt und hoffentlich auch sehr lang bei uns bleibt, weil das ist, wo ich als Recruiterin immer drauf schaue, auf Persönlichkeit und passt du zu unserer Kultur, weil lass uns ehrlich sein, je besser ich das einschätze und je länger die Personen bleiben, desto weniger Arbeit habe ich. Also für mich ist das ganz wichtig, da diese Einschätzung zu machen Und ich frage mich mal ganz ehrlich, ob eine externe Agentur, die ein Assessment durchführt, das so genauso gut kann. Aber es passiert, was man meiner Meinung nach immer tun sollte, ist sehr gut informieren, was für ein Assessment zu erwarten ist, wie das aussieht, sind das Rollenspiele, sind das Aufgaben, muss ich etwas schreiben, muss ich Gespräche führen. Darauf hat man, glaube ich, auch Recht, das vorher zu wissen. Und dann gibt es Informationen im Internet, was man da so ein bisschen tun kann. Aber ich kenne Leute, die das als sehr anstrengend erfahren haben, weil man sich nicht so gut vorbereiten kann, weil man quasi nicht weiß, was passiert. Ja.
Also ich kann vielleicht jetzt noch eigene Erfahrungen da ergänzen, weil ich jetzt doch einige Verfahren erlebt habe.
Ja.
Ich glaube, bei dreien gab es sowas wie ein Assessment oder Aufgaben, die mir gestellt wurden. Beim einen war es tatsächlich, da bekam ich eine Aufgabe, ich glaube, eine Woche vor dem zweiten Vorstellungsgespräch zugeschickt und musste dann auf deren Basis eine Präsentation erstellen. Also ich musste dann 20 Minuten präsentieren und dann gab es Fragen dazu und so weiter. An einem anderen Ort, da gab es auch eine Aufgabe, aber die war dann zu Hause und ich konnte den Zeitpunkt selbst frei wählen, hatte dann, ich glaube, 90 Minuten Zeit und musste dann in 90 Minuten diese Aufgabe, also quasi in 90 Minuten dann wieder mich zurückmelden mit der erledigten Aufgabe. Und das war dann vorgängig vor dem zweiten Bewerbungsgespräch. Aber dass das quasi da schon abgemacht war. Und beim dritten Ort, da war es integriert. Da bekam ich nichts vorher, sondern da bekam ich dann einfach, ich glaube, das ist dann schon wieder viel klassischer, bekam ich einfach eine Aufgabe während des zweiten Vorstellungsgesprächs. Dann sind alle aus dem Raum raus und ich hatte dann 10, 15 Minuten Zeit, irgendwas aufzuzeichnen. Also sehr unterschiedlich jetzt auch, was ich erlebt habe, in sehr verschiedene Richtungen gehend. Und das, was du gesagt hast, Caroline, wirklich sehr herausfordernd, weil man einfach nicht weiß, was kommt.
Ja.
Und gerade bei den beiden Orten, wo ich es wusste, also da kommt was, das war viel schlimmer. Jetzt beim anderen Ort, wo dann halt während des zweiten Gesprächs war, so hier, mach mal. Ja, irgendwo gehört das dann auch zu diesem Job dazu. Deshalb, das war für mich weniger schlimm als bei den anderen Orten, wo ich wusste, ja, jetzt ist das erste Gespräch durch. Du bist eigentlich in der zweiten Runde, aber jetzt bekommst du noch was und du musst liefern. Und es braucht so, so viel Zeit, dieses Zeugs.
Ja, absolut. Das sind Assessment-Elementen, die man selbst als Arbeitgeber eingebaut hat. Das passiert sehr oft. Ehrlich gesagt auch auf der Ebene, wo wir uns bewerben. Für solche Stelle ist es sehr, sehr üblich. Die Assessments, wovon ich gesprochen habe, ist eher so, was eine externe Agentur für uns durchführt. Es gibt sehr viele Diskussionen, weil wenn man das zu Hause in Ruhe vorbereitet und da hast du noch eine Woche, aber da höre ich auch ganz kurze Termine als zwei Tage vorher und wie es mit deinem Privatleben geht und dass du noch arbeitest, das ist dann irgendwie auch mal vergessen. Da könnte man aber auch die Nachbarn und deine Freunde irgendwie nochmal mit einbeziehen. Also inwieweit ist es dann nochmal deine persönliche Präsentation? Das ist anders, wenn du das da irgendwie direkt vorbereiten musst. Wenn wir gerade nochmal zurückdenken an das agile Arbeiten, was du gesagt hast, denke ich mir mittlerweile, ist es so wichtig, dass eine Person in 20 Minuten sich mit eingeschränkte Informationen irgendwie eine Präsentation irgendwie ausdenken kann, oder ist das mittlerweile doch etwas, wovon wir sagen, ja klar, das ist der erste Schritt, er denkt sich etwas aus, ich glaube, dass das es ist, aber dass dann im Team das besprochen werden muss und dass es dann ergänzt wird. Und das ist nicht in 20 Minuten zu schaffen. Und was haben wir dann eigentlich abgetestet? Was haben wir dann gefragt? Und ist das auch etwas, wo wir unsere Bewerber, umgekehrt gesagt, denken wir auch da mal von der Bewerberseite aus, was tun wir die Menschen an? Wollen die irgendwann noch bei uns arbeiten, wenn wir so mit denen umgehen? Ich finde es auch nicht immer so ganz nett und freundlich. Ich weiß aber auch, dass es so etwas gefragt wird, wenn man als Dolmetscher irgendwie arbeitet, da muss man direkt mal etwas übersetzen, um zu zeigen. Juristen bekommen manchmal auch Fragen, um irgendwie noch mal etwas zu beantworten, einen Kasus irgendwie zu überarbeiten. Oder jemand, der in Pressearbeit arbeitet, muss da irgendwie mal eine ganz schnelle Pressemitteilung schreiben. Und denke mir, ja, das hat mit meiner Universität sowieso schon 80% maximal, glaube ich, von meiner Kapazität, weil ich gar nicht weiß, was zu beantworten ist und für welches meine Zielgruppe, was ist der Hintergrund, und ist es dann fair, darauf zu beurteilen? Also ich bin da immer so ein bisschen zurückhaltend. Ich kenne es aber auch. Ja, und man macht sich super viel Sorgen und 20.000 Mal nochmal die Folien überarbeiten. Und man weiß im Endeffekt gar noch nicht, ob es besser wird. Und vielleicht noch schlimmer, man bekommt auch nie eine Rückmeldung, ob man es richtig gemacht hat. Also man weiß im Nachhinein auch nicht von, war das, was ihr gefragt und gesucht habt? Oder habe ich einfach mal etwas Schönes dargestellt und war es ausreichend?
Genau, das heißt dann einfach lapidar. Ja, wir wollten sehen, wie du denkst und arbeitest.
Ja, ja. Ja, danke schön. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was sollen Sie von mir erwarten, statt was soll ich als Caroline zeigen wollen? Genau.
Also ich habe da vielleicht auch noch so eine Geschichte. Ich habe mich mal vor Jahren bei PwC beworben und ich kam da irgendwie durch die erste Runde und so. Und dann haben sie mir so einen Fragebogen zugeschickt. Das war eigentlich so ein Persönlichkeitsfragebogen. Und nachdem ich den ausgefüllt habe, bekam ich eine Absage. Und dann war ich dann auch so, ah, okay, also lag es an meiner Persönlichkeit, dass sie mich nicht wollten.
Ja, auch. Das tut dann doch weh. Da musst du wieder Mut sammeln und nochmal wieder weiter zu bewerben.
Ja, also es war okay in dem Sinn, aber ja, genau. Ja. Vielleicht jetzt noch zum Schluss, also gerade zum Beispiel so, wie eigentlich der Mensch zum Unternehmen passt oder zur Kultur, das wurde jetzt gerade bei uns im Gespräch ein bisschen vernachlässigt. Hast du irgendwie noch Themen, die wir nicht angesprochen haben, die du gerne noch loswerden möchtest, worüber du noch sprechen möchtest?
Ich glaube, dass wir super viel besprochen haben. Es gibt immer noch tausende Beispiele, wovon ich denke, oh, das wäre noch schön, das wäre noch schön. Ja. Was ich Leute raten möchte, ist, dass sie sich irgendwie auch im Internet Profile anlegen. Es gibt unglaublich viele Jobportale, Jobsites, wo wir als Arbeitgeber unsere Stelle veröffentlichen können. Und was für uns total schlecht vorherzusagen ist, ist, wo ihr als Bewerbende sucht. Also das ist manchmal, dass wir uns gar und gar nicht finden. Und wenn man mal ein bisschen Zeit nimmt, macht, um mal an ein paar Seiten so ein Profil anzulegen, da kann man auch schauen, was für eine Stelle gibt es eigentlich, was wird gefragt, wie wird das alles so genannt, was für Typen von Arbeitgeber sind für mich spannend, dass man so ein Gefühl dafür bekommt. Und sollte das zu groß und zu locker dargestellt werden, bekommst du 20 Stelle pro Woche und dann denkst du, oh Gott, das ist total nicht sinnvoll, das muss man direkt so ein bisschen kleiner machen. Sollte da aber nichts kommen, dann ist es absolut nicht so zu interpretieren, dass man denkt, dass mein Profil nicht erwünscht ist, dass meine Qualitäten nicht sinnvoll sind. Wir Recruiter geben da sogenannte Keywords mit und es ist eine Herausforderung, wie wir als Recruiter ticken, wie wir die Stelle nennen und welche Keywords wir mitgeben. Also da muss man wirklich versuchen, sich mal ein bisschen in die andere Seite zu vertiefen, damit dann die richtige Stelle doch weitergeleitet werden. Und ich finde, dass diese Arbeit uns sehr helfen kann, so ein bisschen Gespür zu bekommen, welche Wörter benutzen Sie, welche Qualitäten sind da sinnvoll, so ein bisschen in der Vorbereitung eine Idee zu bekommen von, wie sieht eigentlich mein Arbeitsmarkt aus, und vielleicht auch, was bin ich eigentlich wert auf der Arbeitsmarkt, um da auch auf Augenhöhe ein Gespräch führen zu können. Und das ist sehr oft etwas, was man in Ruhe mal zu Hause mal machen kann, was nicht so schwierig ist und was auch einfach hilft und auch für viele ein Gefühl gibt, ich habe irgendwann so ein bisschen schon mal mit Bewerbung angefangen, weil es ist etwas, was uns verunsichert, was wir gerne auch mal verschieben auf, ach, mach es am Wochenende, ich mach's heute Abend mal oder so etwas, das ist total menschlich. Aber es wäre schon schön, wenn wir auch dann die Systeme und die Internet-Hilfemittel auch mal nutzen können, um das uns zuschicken zu lassen. Und da so ein bisschen, ja, man braucht es nicht alles von alleine irgendwie im kleinen Kammerlein auszudenken. Aber mein Lebenslauf sieht sehr schön aus, weil ich keine Muttersprachlerin bin, geklaute Sätze von Recruiter, die alles dafür geben, was Nick auch gesagt hat, die Stelle so schön wie möglich zu präsentieren. Und das nutze ich gerne auch in meinem Lebenslauf und drehe das einfach um und denke, oh ja, so etwas habe ich auch mal gemacht und formuliere es um, stelle es im Lebenslauf. Also bewerben kostet richtig viel Zeit. Also rechtzeitig anfangen ist das A und O. Und ich weiß, dass es, ja, jeder wird ja nicken und die Realität sieht doch anders aus. Ja, absolut.
Also ich kann dort vielleicht auch noch so einen Tipp mitgeben. Ich bin jetzt schon eigentlich überall angemeldet. Also ich bekomme jetzt schon so diese Job-Alerts und ja, einfach Job-Abos und was auch immer. Und eigentlich nur, um mal zu sehen, was ist überhaupt so im Markt los, was suchen sie. Ich bekomme beispielsweise, okay, das ist einfach ganz viele so Recruiter oder nee, wissenschaftliche Mitarbeiterstellen. Mhm. Das ist bei uns beim Bund, heißen die so, aber im Endeffekt ist das so eine kaufmännische Tätigkeit, wo du einen Bericht zusammenstellst. Also der Jobtitel, was ich damit meine, ist, dass der Jobtitel irgendwie Overselling ist, also was eigentlich dahinter dann von der Tätigkeit steckt. Aber einfach, es ist, also ich finde es super wertvoll, um mal so den Jobmarkt kennenzulernen.
Ja, und ich glaube, über das haben wir jetzt eigentlich noch gar nicht gesprochen. Aber was ja super schwierig ist eigentlich, man kommt dann mit einem Doktorat raus, meistens zu einem sehr spezifischen Thema innerhalb eines Fachgebiets. Aber da gibt es meistens keine passende Stelle dazu. Und der Titel ist dann irgendwo, ja, ich habe jetzt halt noch einen weiteren Abschluss in diesem Fachbereich. Aber wo ich eigentlich hin will, was das überhaupt für Jobprofile sind, die quasi möglich sind mit diesem Abschluss und die mich dann auch interessieren. Das ist ja eigentlich auch eine wahnsinnig schwierige Aufgabe, dann wirklich auch herauszufinden, wo sind meine Fähigkeiten dann direkt übersetzbar oder direkter übersetzbar im Vergleich zu anderen Stellen und so weiter. Also zumindest mir ging es so.
Ja, aber das, so geht es eigentlich Arbeitgeber auch, weil wenn man so ein bisschen trainiert ist, um Anzeige zu lesen oder trainiert, wenn man es gerne und oft macht, dann sieht man auch, dass wir selbst als Arbeitgeber manchmal keine Ahnung haben, wer wir suchen. Und dann schreiben wir so etwas Nettes auf als eine Hochschulabschluss, was bedeutet Bachelor oder Master oder Promotion. A, ich weiß es nicht so ganz genau. B, und dann in Life Science. Aber keiner kann mir sagen, wo Life Science anfängt und wo es aufhört. Also das sind wir im Endeffekt alle. Und das sagt mir ganz direkt aus, der Arbeitgeber hat auch keine Ahnung. Ich muss mal gucken, ob ich mich eigentlich in diese Richtung bewegen möchte. Und das ist natürlich auch für die Match-Systeme total schwierig. Was wollen die mit Life Science anfangen? Da können wir kein Keywords mitgeben, welche Studienrichtung da irgendwie aussagekräftig ist. Und das andere, was man sieht, ist so eher ein bisschen mehr in mehr konservative Einstellung als wir hatten einen super Mitarbeiter, das war Jan. Jan war Marinebiologe und jetzt suche ich wieder einen Marinebiologe, weil das hat mir so gut gefallen. Auch das sieht man manchmal, dass dann so sehr klein akribisch beschrieben worden ist, was man mitbringen muss und was man manchmal auch gar nicht hat. Also man muss auch ein Gespür bekommen, wie man da das lesen kann. Und meine Aussage ist immer, als wenn man 60-70% mitbringt, was ein Arbeitgeber sucht, dann reicht es schon. Sollte man alles mitbringen, dann rufe ich ganz schnell, sie sind überqualifiziert und damit meine ich, sie sind gelangweilt innerhalb von ein paar Monaten und werden sie uns wahrscheinlich wieder verlassen. Also da muss auch noch mal etwas zu entwickeln sein. Und was zu entwickeln ist, muss kein Muss-Kriterium sein. Wenn ich eine Promotion brauche, dann steht es auch ganz klar da. Und so man ohne Promotion auch, kann man einfach auch sich besser nicht bewerben. Aber was genau dann noch zu entwickeln ist, sei davon überzeugt, dass wir das eigentlich als Wissenschaftler sehr einfach hinkriegen. Das haben wir in den letzten Jahren auch wirklich nachgewiesen. Das können wir uns einarbeiten, das ist gar nicht so schwierig. Und diese Person suche ich viel mehr. Aber es ist für uns als Arbeitgeber auch schwieriger. Und dann bekommt man auch so diese total unkritische oder undetaillierte Ausschreibungstexte als Anzeige. Ja, absolut.
Gut, also Nick, hast du noch eine Frage an Caroline? Okay, von meiner Seite ist auch alles gesagt. Möchtest du noch abschließend was sagen?
Dass ich wirklich auf richtig hoffe, dass Promovierende und Master-Abschluss-Absolventen überzeugt sind von ihren Qualitäten und Vertrauen haben, dass es eine Stelle geben wird für jeder. Es gibt kaum arbeitslose Akademiker, aber in dieser Phase zu sitzen ist nicht einfach. Also ich möchte jedem Mut machen, an sich selbst zu glauben und einfach überzeugt zu verharren, in wohin die gehen wollen, weil diese Lösungen wird es geben und ja, die spannende Werdegänge, wie du schon gesagt hast, Tatjana, sind manchmal nicht die gerade. Also fang auch mal mit etwas an, wovon du denkst, oh, ich weiß eigentlich gar nicht wohin. Sind manchmal sehr spannende Stelle und spannende Arbeitgeber. Ja.
Super, also ich finde das ein super Schlusswort. Herzlichen Dank, Caroline, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein.
Vielen Dank, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Zeit ist super schnell vorbeigegangen.
Ja, ich hoffe natürlich, dass unsere HörerInnen diese Folge genauso spannend fand wie wir. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Monat wieder einschaltet. Nick und ich werden auch ein Recap von diesem Gespräch machen. Also werden nochmals darüber sprechen, was du, Caroline, uns für Antworten gegeben hast und einfach darüber reflektieren. Wenn ihr mit uns interagieren möchtet, dann gibt es eben diese Spotify-Kommentarfunktion, die ich schon mal angesprochen habe. Dies wird auch nicht veröffentlicht. Und Nick hat ja irgendwie letzte Woche eine E-Mail-Adresse gemacht. Die werden wir auch in die Shownotes packen. Dann könnt ihr uns auch per E-Mail erreichen und schreibt doch uns, welche Gäste wir als nächstes einladen sollen. Ja, dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. We'll be right back.